endlessly. The way a star floats on the night, sending die Stunde Null würde Uta Gerhardt in Deutschland auf ungefähr 70 Jahre ausdehnen, die es benötigt hat, um in Deutschland eigentlich eine Form, einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Demokratisierung zu erreichen. Dies wurde durch Maßnahmen der Besatzungsherrschaft der Amerikaner in der Bundesrepublik, durch gezielte Umgestaltung von 20 Lebensbereichen ermöglicht. Diese Idee versuchen wir zu besprechen, um zu überlegen, inwiefern kann in Afghanistan oder sollte in Afghanistan ein ähnlicher Prozess stattfinden, der aber leider in der Art und Weise, wie diese Invasion dort 2001 stattgefunden hat, gar nicht angedacht gewesen ist. Und welche Probleme sich dann daraus ergeben, versuchen wir jetzt anhand, eigentlich der Einstieg ist Parsons Text über Fundamentalismus, um dann eigentlich die Stunde Null in Afghanistan zu analysieren. Uta Gerhardt ist geboren 1938 und jetzt emeritierte Professorin für Soziologie an der Universität Heidelberg. Erschienen sind von ihr auch Texte zu den Idealtypen bei Max Weber und auch zu Herz- und Handlungsrationalität.
Damals ja auch der Nationalsozialismus ein areligiös nihilistischer Fundamentalismus war. Und die hatten in den 30er Jahren in den USA etwa der Politologe Harold Laswell an der These gearbeitet, dass Fundamentalismus eine Art, Mangel an Identifikationsmöglichkeiten mit dem gesellschaftlichen Ganzen im Hintergrund hat.
Yeah.
Und also Brüche in der Identifikation da sind, die die Leute geneigt machen, eventuell den Versprechungen eines möglichen Diktators zu glauben, der ihnen verspricht, die alte Welt, die Sicherheit, die Geborgenheit wiederherzustellen.
Ja.
Und wenn man das jetzt überträgt auf die ehemalige DDR, muss man vermutlich denken, es muss den Leuten, die dort den Zusammenbruch ihres Staates erlebt haben, schwer gefallen sein, als sie feststellen mussten, die DDR, gegen die sie ja als Regimegegner gewesen sein können und wo sie auch gekämpft haben und wo sie der Republikflucht verdächtigt wurden, wo sie im Gefängnis waren, wo sie den fürchterlichen Repressalien dieser DDR-Behörden ausgesetzt waren.
Ja.
Dieser Bezugspunkt der DDR plötzlich nicht mehr da war. Der ganze Bezugshorizont ist gewissermaßen historisch aus dem Horizont verschwunden.
Also einer Repression, nicht einer Herrschaft.
Ja, schauen Sie, damals war das so. Deutschland, das wir lieben, Deutschland, das wir hassen. Das war eine Orientierung in der damaligen DDR.
Ja.
Es war nicht zwingend, dass diejenigen, die die DDR hassen wollten, automatisch die Bundesrepublik westlicher Art liebten. Nicht? Sondern Deutschland, das wir hassen, war der Feind. Das war irgendwie außen. Aber sie waren trotzdem DDR-Bürger und wollten nicht unbedingt, sie waren nicht identifiziert mit Deutschland, das wir hassen, sondern sie waren schon identifiziert mit Deutschland, das wir lieben, wollten aber ein anderes, also ein gerechteres, ein weniger unmenschliches, ein weniger parteiisches, ein weniger kommunistisches. Deutschland.
Ja.
Und so ist also die Identifikation im Sinne von Nationalität auch bei den Leuten weggebrochen, die eigentlich verfolgt waren, die Gegner waren, die ihr Leben irgendwie gemeistert haben. Es ist für alle weg. Und die mussten sich plötzlich mit dieser Bundesrepublik identifizieren, die sie auch fremd fanden.
Ja.
Nicht? Da gab es Leute, die sagten, wir suchten das Recht, wir bekamen den Rechtsstaat. So, als sei der Rechtsstaat eben nicht so toll. Nee, wir suchten die Gerechtigkeit. Wir fanden den Rechtsstaat. So, als ob der Rechtsstaat eben eigentlich nur eine mindere Variante von Gerechtigkeit wäre und sie hätten sich viel mehr erhofft. Die berühmten blühenden Landschaften. Und das mag ja auch wirklich so gewesen sein. Vielleicht ist das Leben in demokratischen Ländern ja auch nicht so einfach. Und man hatte sich das irgendwie, wie soll ich sagen, idealer vorgestellt.
Ja.
Jetzt musste man sich aber damit identifizieren. Das war das neue Land.
Ja.
Und das alte Land war einfach weg. Man kann doch nicht mehr dagegen sein. Es gibt nicht mehr.
Ah ja, genau. Also keine Widerstandsformen ausbilden, außer...
Es gibt keine Identifikation.
Gewalt, die ja unreguliert ist.
Das ist nicht mehr da.
Ja.
Und jetzt muss man ganz neu anfangen und sich mit diesem Westen identifizieren, den man früher vielleicht irgendwie ferne, jenseits der Grenze oder auch mal dort gewesen ist und auch sehr interessant fand, aber auch ein bisschen fremd. Die Leute vielleicht ganz nett, aber doch auch sehr anders.
Aber die junge Generation, die jetzt gleich 15, 16 ist, die hat ja noch nicht bewusst die DDR erlebt als System, in dem sie sich befinden.
Ja, das ist richtig. Aber die haben natürlich noch erlebt die DDR-Kindergärten.
Ja.
Also dieser schrecklich mechanistische Umgang mit den kleinen Kindern, politisiert in dem SED-Staat, den haben die noch erlebt.
Ja.
Den haben die noch erlebt. Und ob das nun von heute auf morgen alles anders geworden ist, als dann 89, 90 das Regime zusammengebrochen ist, kann ich nicht sagen. Nicht, ob die Kindergärten dann menschlicher wurden und ob das dann, wie soll ich sagen, denen schon eine andere Kindheit gegeben hat.
Ja.
Ist schwer zu sagen.
Ja.
Aber also die haben schon diese Vorgänge noch mitgekriegt. Ich vermute, selbst Leute, die erst 1995 geboren wurden, haben durch ihre Eltern in der Kindheit, die sind ja noch Kinder,
yeah,
die haben durch ihre Eltern schon auch noch mitgekriegt, dass es eine gebrochene Identität ist, in die sie versuchen müssen, reinzuleben.
Ja. Yeah.
Und das scheint, wenn man den Vorstellungen der 30er und 40er Jahre folgt, die in Amerika über Deutschland und andere Länder entwickelt wurden, scheint das eben auch zu bedeuten, wenn diese Identifikation mit dem Land fehlt oder mit der Nation. Außerdem haben wir Deutschen immer große Schwierigkeiten gehabt, seit 1945 uns mit unserem Land zu identifizieren.
Ja.
Wenn diese Identifikation brüchig wird, ist Gewaltbereitschaft wahrscheinlich. Damals war die These, das können dann die kommenden Diktatoren für sich ausnutzen. Solche Gewaltbereitschaft bei brüchiger nationaler Geschichte oder Identität. Aber die Leute der ehemaligen DDR haben sich im Grunde in einer sehr schwierigen Lage befunden in Bezug auf nationale Identifikation.
Ja.
Und es ist nicht bewusst gemacht worden, dass sie in der Schwierigkeit waren. Jedenfalls kann ich mich nicht an eine Debatte etwa in der Zeit oder in der FAZ oder so erinnern, wo man solche Probleme zur Sprache gebracht hat. Insofern ist, naja, es wahrscheinlich von daher gesehen gesellschaftlich begründet, obwohl man es beiden, man noch, das noch nicht erklären kann. Aber irgendwo ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, dass vor allem die Gebiete sind der früheren DDR, wo doch immer wieder mal fremdenfeindliche Gewalt, also wirklich auffällt. Das muss was damit zu tun haben, mit diesen, ja, wie die damals sagten, sozialpsychologischen Zusammenhängen, die Fundamentalismus-Gewaltfähigkeit begünstigten. Und auch der Slogan Deutschland den Deutschen, mit dem dann Deutsche zusammengeschlagen werden, die mal aus Äthiopien oder so gekommen sind. Das ist ja ein fundamentalistischer Slogan. Deutschland den Deutschen. Und alle haben jetzt Angst, weil eben viele Ausländer während der Fußball-Weltmeisterschaft kommen, dass eine solche fundamentalistische Orientierung sich umsetzen könnte und die dann eben Leute angreifen, im Sinne von Deutschland den Deutschen.
Ja.
Gucken wir mal, dass das nicht geschieht und dass, da die ja nur eine Weile hier sind, man sie hier als Gäste sein lässt, zu Gast bei Freunden. Nicht?
Yeah.
Naja, das ist schon auch bedacht worden bei vielen, die sich die Slogans ausgedacht haben, würde ich mal sagen.
Yeah.
Nicht? Wir sind in der prekären Periode dieser Umwandlung nach dem Ende der DDR in dieser Hinsicht noch voll drin.
Ja, ja, das
zeigt sich eben dann immer mal wieder.
Ja, genau.
Wir arbeiten dran. Und wie lange das eigentlich dauert, diese prekäre Periode sich ja mehr oder minder ihrem Ende zuneigt, oder ob es auch Rückfälle gibt, kann auch Rückfälle geben. Nicht? Das sieht man vielleicht dann auch erst hinterher. Dass eine gewisse Integration schon erreicht worden, dann bricht die wieder ein aus Gründen, die man dann, da muss man gucken, was ist denn eigentlich historisch passiert? Was hat den erreichten Grad der Integration wieder unterminiert?
Ja.
Sie wissen ja, dass man das soziologisch dann Anomie nennt.
Genau.
Ja. Ich? Aber das sind spannende Sachen, die eben in diesem Zusammenhang plötzlich als Fragestellungen sich auftun. Und das sind die Bilder, daraus kann man Hypothesen bilden, mit denen man arbeiten kann, um sich die historischen Ereignisse nochmal anzuschauen.
Ja. Ja, genau. Und wenn wir jetzt die letzte Frage in dem Sinne wäre in Bezug auf das ja weniger bedachte Vorgehen eigentlich der Invasion der Amerikaner in Afghanistan und Irak. Und möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass in der Zwischenzeit ja die Vereinten Nationen mit bestimmten Aufgaben gegründet wurde, es die Idee einer Weltgesellschaft gibt und das Völkerrecht eigentlich als Orientierungspunkt in dient und dass tatsächlich ein wirklich geplantes Vorgehen, wie es in Deutschland möglich war, also ein Konzept über einen längeren Zeitraum zu entwickeln, in Bezug auf Afghanistan und Irak nicht wirklich gegeben hat, weil dieser Anschlag am 11. September ja auch wie ein Schock sozusagen in der amerikanischen Gesellschaft eingebrochen ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass zu unbedacht und schnell ohne Konzept vielleicht gehandelt wurde und deshalb bisher keine, dort kein Konzept für eine Stunde Null eigentlich mit der Umgestaltung der gesamten Lebensbereiche entwickelt wurde. Oder auch kein Herrschaftssystem dort.
Ja, ja, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Es hat schon mal früher, vor etwa 40, 50 Jahren, einen Krieg gegeben, wo die Amerikaner auch all diese wichtigen Einsichten, die sie beherzigt haben in der Transformation Deutschland, gewissermaßen vergessen zu haben scheinen.
Welchen Krieg meinen Sie, in Vietnam, oder?
Ich meine den Vietnamkrieg,
ja.
Wo sie dann statt der Franzosen sich haben durch diese südvietnamesische Regierung, die nicht demokratisch war, in diesen Krieg reinziehen lassen. Und dabei dann Aspekte der Menschlichkeit oder der Kriegführung, die während des Zweiten Weltkriegs selbstverständlich waren, auch nicht mehr so beachtet haben, wie man gedacht hätte, dass sie es eigentlich hätten tun sollen. Nicht dieses Massaker von Mülheim im Jahr 1968 ist ein Massaker in ähnlicher Weise wie das nun vor kurzem ans Tageslicht gekommene Massaker von Napatissa, heißt es, in Irak, wo im letzten November junge amerikanische Soldaten Leute einfach getötet haben, weil, wie dann einer von deren Kameraden gesagt hat, sie hätten eben eine große Wut gekriegt, dann hätten sie eben diese Leute umgebracht und die Wut hätten sie bekommen, weil einer ihrer eigenen Kameraden durch eine Bombe, die am Straßenrand versteckt war, getötet wurde.
Ja.
Nicht? Also auch bei der Vietnamkriegführung hat es Dinge gegeben, die ja eigentlich in den Regeln der humanen Kriegführung entsprechen. Einbeziehung oder der Zivilbevölkerung in einer Weise, die eigentlich seit Henri Dunant nicht mehr sein sollte. Und diese neuen Kriege, Afghanistan und Irak, nicht, die zeigen, dass das amerikanische Militär aber nichts dazu gelernt hat.
Ja.
Der Vietnamkrieg ja verloren gegangen ist. Und die wirklich nicht in der Weltmeinung hoch angesehen sind, weil sie diesen Vietnamkrieg geführt haben, sondern für die Kriegführung und die Politik, die damit zusammenhängt, Amerika zu Recht auch bloßgestellt worden ist. Der Tolkien Parsons, über den wir schon einige Male gesprochen haben, war über den Präsidenten Nixon der Ansicht, dass dieses wohl so nah, also dieser Präsident näher als alle vorigen Präsidenten einem faschistischen Führer wäre.
Mhm.
Nicht? Das bezieht sich natürlich auf den Vietnamkrieg, es bezieht sich auf, denn der ist ab 68 war der ja Präsident.
Ja.
Und der hat die Bombardierung von Laos, die Einbeziehung von Kambodscha in den Krieg, nicht die Zerstörung der gesellschaftlichen Ordnung in Kambodscha, die dann Ende der 70er Jahre zu diesen fürchterlichen Massakern und Menschenrechtsverletzungen im Langzeitwirkung geführt haben. Es ist schon bedauerlich, dass keine Lektionen gelernt worden sind von diesen, massiven Fehlern der Kriegführung damals, sondern sich jetzt zeigt, das Militär verhält sich ganz ähnlich wie in diesem missglückten Krieg in den 60er bis zur Mitte der 70er Jahre und tut Dinge, die nun plötzlich auf islamische Menschen hin ausgerichtet sind, um die zu schädigen, zu demütigen, die sogar noch eine eigene Ausbildung verlangen. Das tut der normale, einfache Soldat nicht von selber. Dass er bestimmte Arten von Freiheitsberaubungen, Demütigungen und schlimmen Handlungen, Folterungen tut. Da muss es Ausbildungen geben, die den Leuten sagen, das ist entweder erwünscht oder erlaubt.
Ja.
Und das ist natürlich ganz grauenhaft. Schlimm ist auch, dass ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit ja sehr tapfer das immer und immer und immer wieder dann öffentlich macht und bloßstellt und nicht einfach geschehen lässt.
Ja.
Es ist nicht das Militär,
ja.
Diese Übertretungen der Menschlichkeit enthüllt. Das sind zivile Kräfte, die dabei tätig werden und die eventuell von mutigen Soldaten informiert werden, damit sie in der Presse und an anderen Stellen da wenigstens nachträglich darüber Informationen geben können. Aber außer rhetorischen Reaktionen hat die Regierung der USA bisher noch keine Folgerungen gezogen. Und die Versicherung, es würden diese Leute dann der Bestrafung zugeführt, kann auch rhetorisch sein, denn bisher sind nur relativ geringfügige Strafen und nur durch Militärgerichte verhängt worden. Das ist eigentlich unbefriedigend.
Ja.
Nicht? Solche Leute könnten unehrenhaft entlassen und dann durch zivile Gerichte verurteilt werden, wie auch andererseits natürlich ein rechtsfreier Raum an der Spitze von Kuba, wo die Menschen ohne Menschenrechte über Jahre gefangen gehalten werden und es ganz unklar ist, wie diese armen Menschen, die da hingekommen sind, überhaupt in den Verdacht gerieten, dass sie terroristisch seien und dahin müssten.
Ja, das ist nicht vergleichbar mit dem mit den Lagern, dem Aschenbecher sozusagen und dem Mülleimer.
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht.
Nicht, die man da gebildet hatte.
Und das ist schon erschreckend,
ja.
Wie das irgendwie eher gedeckt als aufgedeckt wird durch die amerikanische Regierung.
Ja.
Und dann die zivile Seite, die Presse und die Wissenschaft teilweise, da eben die öffentlichen Tugenden verkörpern müssen, weil die Regierung beschwichtigt, verneint, hätte am liebsten, dass alles klar gemacht wird, aber dass es gar nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das ist natürlich demokratisch extrem problematisch. Und selbst als ich herausstellte, dass in diesem Irakkrieg, dass der begonnen wurde mit falschen Kriegsgründen.
Ja. Yeah. Nicht? Genau, das
hat
war
es
ja dann
wenig Wirkung gehabt, als das dann aufgedeckt wurde.
Ja.
Nicht die entsprechenden Leute, die nun der Unwahrheit überführt waren, haben es eigentlich nicht für nötig befunden, nachträglich ihr Amt zur Verfügung zu stellen, was ja eigentlich angemessen gewesen wäre. Das ist alles schon ganz beunruhigend und ist sicherlich ähnlich wie die Beunruhigung zur Zeit des Vietnamkriegs.
Ja.
Da waren ja auch viele, viele Leute zu Recht sehr beunruhigt. Und es hat dann auch vermutlich 10 Jahre und länger gedauert, bis ja, die Verletzungen der moralischen Werte, die da geschehen sind, ausgesprochen waren, angenommen wurden. Und ich meine, der Vietnamkrieg wird in Teilen der amerikanischen Bevölkerung noch heute positiv gesehen, aber nur in kleinen Teilen.
Ja.
Nicht? Und bei diesem Irakkrieg und dann auch dem Afghanistankrieg ist auch dies noch im Gange.
Ja, genau. Also man bräuchte dort auch eigentlich ein Mittel zur möglicherweise nicht eine Etablierung der moralischen Herrschaft, aber vielleicht dann im Sinne Max Webers die Erziehung zu lernfähigen und erkennenden Subjekten.
Ja, es gibt ja Leute.
Und in dem Maß, dass man auch anerkennt, diese Subjekte oder auch die Afghanen, mit denen man es jetzt zu tun hat, die sind in der Lage auch irgendwann wieder ihre eigene Verwaltung zu leiten oder auch überhaupt lernfähig zu sein.
Sind die auch. Das sind die auch. Die haben das auch gemacht, bevor die Russen über sie hergefallen sind.
Ja, genau. Aber es wird unterstellt, dass das im Grunde jetzt gar nicht mehr möglich sei in vielen Handlungs.
Ja, ich hoffe sehr, dass irgendjemand, wen immer man überzeugen muss, dass dem nicht so ist, dass das dann auch gelingt, überzeugen, dass die Afghanen sehr wohl in der Lage sind, ihr eigenes Land zu leiten und nach vorn zu bringen, die natürlich die Schwierigkeit haben, dass möglicherweise, was man nicht genau weiß, in abgelegenen Tälern, zu denen man nicht so viel Zutritt hat, noch diese terroristische Organisation, in der man nicht genau weiß, wie weit über die Welt sie sich erstreckt, ihr Zentrum hat.
Ja.
Nicht, das ist sicher eine Schwierigkeit für Afghanistan, dass man nicht sagen kann, es gibt die nicht mehr.
Ja.
Also, man könnte sicherlich diese Tonbandaufnahmen, die immer mal über Al Jazeera verbreitet werden, auch so herstellen, dass derjenige, der da auf dem Tonband zu hören ist, vielleicht doch nicht mehr lebt und nur noch vorgetäuscht wird, er lebe.
Ja, ja, genau. Also man geht eigentlich auch davon aus, dass derjenige gar nicht mehr lebt.
Es ist möglich.
Es ist nicht nachzuweisen.
Es ist möglich, aber solange noch, selbst wenn es da seine Nachfolger und ehemaligen Atlaten und Adepten sind, die dann weiterhin versuchen, also ein Netzwerk von Assassinen aufrechtzuerhalten,
ja,
nicht, hat natürlich Afghanistan diese Schwierigkeit.
Ja, das ist
in
wahr.
In ihrem Land, sie, ja, wie soll ich sagen, diese starke antidemokratische Kraft auch im Schach halten müssen.
Ja, genau. Und dagegen vorzugehen.
Schwierigkeit. Genau. Da kann man nur hoffen, dass sie durchhalten.
Ja, genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Schön.
Precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time.
Es wäre sicherlich hilfreich, meint Uta Gerhardt, wenn die amerikanische Sozialwissenschaft anhand der Dokumente der Militärregierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ein Bild der Gesellschaftspolitik zeichnen würde, die damals zum Königsweg der Demokratisierung wurde. Dann könnten amerikanische Regierungsstellen daraus Schlüsse für die Politikplanung ziehen. Das leuchtende Beispiel der 40er Jahre würde angemessen in die heutige Zeit übersetzt. So ist das heutige Fazit, dass die USA im 21. Jahrhundert enorm viel lernen könnten vom historischen Leistungen der USA des mittleren 20. Jahrhunderts. Dass Deutschland im Jahre 1945 weniger chaotisch gewesen wäre als der Irak des Jahres 2003, hieße wohl den Nationalsozialismus verharmlosen. Man muss eher davon ausgehen, dass beide Regimes, die überwunden wurden, ein Ausmaß der Anomie hinterließen, das fast unvorstellbar ist. Während die USA der 40er Jahre indessen der Anomie durch die Politik der vier Dies, der Detachments und auch durch militärischen Schutz für deutsche Infrastrukturanlagen entgegenwirkten, um Plünderung und Zerstörung durch Deutsche zu verhindern, ließen die USA der Gegenwart zu, dass die Anomie durch Vandalismus noch ins Unsägliche gesteigert wurde. Dass es ein Segen wäre und gar einer Revolution gleichkäme, wenn die USA nicht mehr zu ihrer moralischen Autorität der Weltmacht zurückfinden, hieße die Friedensfunktion der amerikanischen politischen Mission seit dem Zweiten Weltkrieg verkennen. Wenn man vergisst, dass das Besatzungsregime der USA für Deutschland den unendlich segensreichen Weg der Demokratisierung ebnet, leugnet man unwillkürlich das Zeitalter der moralischen Mission der USA zugunsten demokratischer Werte weltweit bis in die 90er Jahre. Man unterschätzt dann wohl auch die Wirkung der Stunde Null als Wendepunkt des Schicksals Deutschlands. Dass Deutschland schließlich in die Community of Nations wieder aufgenommen wurde, wie die Schlusserklärung der Konferenz von Jalta formulierte, war gerade der Besatzungsherrschaft zu danken. Achtung der Menschenwürde und Wiedergutmachung der Verbrechen des Naziregimes wurden in Deutschland durch jene Stunde Null der deutschen Nation verpflichtend, die allemal dem amerikanischen Besatzungsregime zu verdanken ist. Wie also nun Friedenszustände in dieser Gesellschaft Afghanistan eingerichtet werden können, wie dort die Demokratisierungsprozesse ablaufen, dies ist auch bedingt durch kulturelle Entwicklungsarbeit, die in Afghanistan durch Institute wie zum Beispiel der weltweiten Organisation, tätigen Organisation Goethe-Institut zu verdanken ist und wie der Leiter des Goethe-Instituts Norbert Spitz in Kabul diese kulturelle Aufbauarbeit versteht, das besprechen wir jetzt.
Das mit den Goethe-Institute war immer schon regional gegliedert. Das heißt, es gibt regionale Verwaltungsstrukturen. Und hier in dem Teil der Welt gehörten wir zur Region Südasien mit den Regionalsitzen Neu-Delhi. Und zur Region gehören außer Indien und Afghanistan noch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Man hat versucht, das so ein bisschen sozusagen regionalspezifisch zusammenzufassen, wobei man sich darüber streiten kann, ob nun Afghanistan in der Region Südasien gehört oder mehr in der Region Zentralasien mit Tadschikistan und Kasachstan zusammen. Aber es ist halt im Augenblick so geregelt, wie es jetzt ist. Und mit unserer zielorientierten Arbeitsweise, die wir seit mehreren Jahren implementieren. Wir können es zumachen. Wir haben eine zielorientierte Vorgehensweise, das heißt, wir treffen uns in der Regel zweimal im Jahr in der Region.
Wer trifft
und die Leiter der Institute und die für die Spracharbeit Verantwortlichen. Mhm. Und wir legen gemeinsam für einen Zeitraum von 3-4 Jahren strategische Ziele fest, die wir dann an unseren Orten runterbrechen auf strategische Maßnahmen, die der Zielerreichung dienen sollen. Dem liegt zugrunde natürlich die Tatsache, dass die öffentlichen Mittel weniger werden und entsprechend auch der Legitimationsdruck für die Verwendung der Mittel größerer wird. Aber gleichzeitig auch, dass natürlich im Feld des internationalen Kulturaustausches inzwischen mehrere Spieler sind und nicht mehr nur das Goethe-Institut. Viele große Kulturinstitutionen haben ihre eigenen Kontakte, die auch parallel zum Netzwerk der Goethe-Institute gehen, sodass man also natürlich auch sich selber stärker profilieren muss. Und das kann man machen durch eine sehr zielorientierte Vorgehensweise. In dem Kontext ist sicherlich Afghanistan eine Ausnahmesituation, weil halt die Kulturlandschaft hier 2001 weitestgehend brach lag. viel war zerstört worden, physisch, mental, sodass wir hier im Augenblick eine für Goethe untypische Arbeit machen, nämlich eine kulturelle Entwicklungshilfe, die angefangen hat 2001 mit einer physischen Wiederausstattung von Kulturpartnern hier in Kabul, meistens in Kabul, und die jetzt weitergeht über Kapazitätsaufbau, das heißt Qualifikationsvermittlung, weil all diese Dinge hier nur noch andersweise vorhanden waren. Das ist ja an und für sich nicht unser Feld. Unser Feld ist, ein interkultureller Dialog auf Augenhöhe zu führen. Wenn aber der Partner oder das Partnerland gar nicht mehr in der Lage ist, eigene Kulturprodukte zu schaffen, weil die Produktionsbedingungen nicht mehr da sind, dann muss man halt eine Etage tiefer anfangen. Das haben wir jetzt gemacht in den letzten 3 Jahren. Ne? Das Ziel ist, dass wir einige Partner im Kulturbereich, wo wir Schwerpunkte gesetzt haben, so qualifizieren, dass sie dann nach einer gewissen Weile auch den Anschluss an den internationalen Kulturdialog finden, auch dann, wenn der Afghanistan-Bonus verbraucht ist. Ja. In den letzten 2 Jahren war es ja relativ leicht, afghanische Kulturprodukte, wie zum Beispiel Filme, im Ausland zu platzieren, weil alle an Afghanistan interessiert waren und keiner guckte so genau nach, wie das Qualitätsniveau war. Das wird aber zunehmend weniger werden und man muss dann, glaube ich, schon auch mit Qualität überzeugen, mit Qualitätskulturprodukten aus Afghanistan. Und um die machen zu können, haben wir jetzt einen Akzent gesetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auf Qualifizierung der Kulturprofis hier. Da wir natürlich weder die personellen noch die finanziellen Ressourcen haben, um das flächendeckend und über alle Kultursparten hinweg zu machen, haben wir uns selber Schwerpunkte gesetzt. Wir sind der Meinung, dass dem Theater in Afghanistan eine herausragende Bildungsfunktion zukommt. Das hat sich manifestiert zum Beispiel gerade im Augenblick im Kontext der Wahlen. Die UNAMA hat Stücke in Auftrag gegeben, die den einfachen Bürgern erklären sollen, was das ist, worum es da geht und auch wie es funktioniert, was mache ich, wenn ich in ein Wahllokal reinkomme. Das in Form von kleinen Theaterstücken. Die können mit kleinen Autobussen über das ganze Land reisen, auch da, wo es keinen Strom gibt und auch da, wo es kein Theater gibt, auf dem Dorfplatz ihre kleinen Rollenspiele, ihre kleinen Theaterstücke präsentieren und dann so das Wissen um die Wahlen verbreiten. Und das ist ja denkbar auch für andere gesellschaftliche Themen, also ob das nun Familienplanung ist, Gesundheitsfürsorge oder was auch immer. Also wir glauben, dass dem Theater da auch hier in Afghanistan eine wichtige Rolle zukommt. Also haben wir hier einen Schwerpunkt gesetzt. Das Gleiche glauben wir vom Filmbereich. Beim Filmbereich kommt hinzu, dass Expertise hier ist. Die ältere Generation, von denen haben eine ganze Reihe in der Sowjetunion studiert. Und wenn sie den ideologischen Ballast ausklammern, bleibt noch das handwerkliche Können da, das auch hier vorhanden ist. Und es sind bei den Rückkehrern, vor allem aus dem Iran, auch eine Reihe von jungen Leuten dabei, die im Iran Film studiert haben. Das heißt, die auch neue Expertise mitbringen. Das sind eher die Jüngeren. Von daher glauben wir, dass es da sinnvoll ist, auch sich zu engagieren. Wenn sie noch mitbedenken, dass heute mit semi-professionellen Amateurformaten im Digital-Video-Bereich ja auch kostengünstig Produktionsmittel zur Verfügung stehen, ist anzunehmen. Und das zeigt sich ja auch schon, dass hier auch wieder eine interessante Filmszene entsteht. Ich habe jetzt in Herat einen sehr schönen Film gesehen von einer jungen Frau, einer Jurastudentin, die einen kleinen Spielfilm gemacht hat über die Geschichte einer Mujahedin, Witwe, junge Frau mit Kindern, die in die Abhängigkeit von einem Commander gerät und zwangsverheiratet werden soll mit dem Bruder ihres verstorbenen Mannes und sich dann versucht, durch Drogenschmuggel freizukaufen. Das Ganze geht schief. Eine sehr, sehr interessante Produktion. Auch mit einfachen Mitteln, digitale Amateurkamera.
Wie heißt die?
Die heißt Roya Sadat und der Film heißt Three Dots, 3 Punkte. Und da gibt es noch ein paar andere Filme, die jetzt in den letzten 2 Jahren entstanden sind, wo man sehen kann, es gibt Leute, die die richtigen Themen finden und die auch so vielleicht intuitiv oder wie auch immer einen guten Weg finden, die Geschichten in eine schöne Bildersprache umzusetzen. Und das Handwerkliche muss dann halt noch beigebracht werden. Auch dieser Film, von dem ich gerade sprach, der wunderbare Bilder hat, hat natürlich viele handwerkliche Mängel. Ja? Aber wie soll auch einer das nicht machen, wenn er gar keine Ausbildung hat? Und von daher setzen wir da auch einen Schwerpunkt im Bereich Film. Im Augenblick laufen gerade zwei Workshops, einer im Bereich Regie, einer im Bereich Schnitt, digitaler Schnitt.
Da sind auch afghanische Studenten, oder?
Nur.
Kann man mit denen auch
sprechen? Die Trainerinnen sind aus Deutschland und die Teilnehmer sind aus Afghanistan, ja klar.
Ja, mit denen könnte man auch sprechen. Ja.
Möchte ich was fragen, kennen Sie Ulrike Barr jetzt?
Nee, die kenne ich nicht.
Kabul,
es gibt so viele Leute, die hier hinkommen und Projekte hier machen.
Ja, ist eine Medienkünstlerin. Und die macht, glaube ich, Entschuldigung.
Ja, Medienkunst ist sicher ein Bereich, der hier überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Weil wenn man an die Fakultät der schönen Künste geht, da gibt es überhaupt keine Ausstattung, um sowas zu machen. Ne? Also, das war der zweite Schwerpunktbereich Film. Mhm. Der dritte Schwerpunktbereich für uns ist Literatur. Nicht, weil wir glauben, dass wir aus Afghanistan ein Land der Literaten und der Leser machen können, das sicher nicht. Ja,
aber, ja, da ist ja die Bildungsarbeit von unten.
Aber wir sind der Überzeugung, dass Autoren Wesentliches beitragen können und müssen zur Neubestimmung von Werten in einem neuen Afghanistan. Ja. Wenn Sie sich daran erinnern, welche Rolle, weiß nicht, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Günter Grass im Nachkriegsdeutschland spielten als Literaten, ja, um auch weite Bevölkerungsteile, sagen wir mal, wach zu rütteln nach so einer Konfliktphase. Kann man sich vorstellen, dass auch afghanische Autoren einen Beitrag leisten können und wollen zu dieser Werte-Neudefinition?
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil natürlich Literatur mit Sprache zu tun hat. Darin Paschtu-Sprachen sind, die ich nicht spreche. Das heißt, da ist man sehr auf Vermittlungsarbeit angewiesen. Und aber auch auf Vernetzungsarbeit. Wir versuchen das zu erreichen, indem wir bislang einmal im Jahr ein literarisches Treffen machen in Herat. In Herat deshalb, weil Herat die älteste und funktionierende Literaturgesellschaft Afghanistans hat, gegründet, ich glaube, 1935. Mit eigenen Räumlichkeiten und eigenem Programm. Seriöse Partner, interessierte Partner. Und der zweite Partner ist das Penn Center hier in Kabul. Wir haben im vorigen Herbst 20 Autoren aus dem ganzen Land eingeladen und sie für 3 Tage zusammengebracht in Herat. Alles Leute, die einem normalen bürgerlichen Beruf nachgehen, weil sie eben auch ihre Brötchen verdienen müssen und die kaum Zeit und Energie frei haben zum Schreiben, die sich aber in ihrem Innersten als Autoren empfinden und die froh waren, mal 3 Tage sich genau dem Thema widmen zu können. Ne?
Ja.
Und Ziel dieser Veranstaltung ist, die wir jetzt in diesem Herbst wiederholen zum zweiten Mal, dass wir Autoren miteinander vernetzen.
Wann findet das statt?
In der letzten Novemberwoche. Autoren miteinander vernetzen. Die meisten Autoren haben keine E-Mails.
Ja.
Alle haben zwar Telefon, aber wie die meisten unserer afghanischen Freunde sagen sie immer, oh, can you call me? I have no credits left. Also das heißt, sie haben Telefon, aber die Karte ist dann hat keinen Credit mehr.
Ja.
Sodass sie eben miteinander auch nicht kommunizieren können. Vor allem nicht, wenn sie in verschiedenen Städten wohnen. Und es gibt ja kein Verlagswesen, geschweige denn einen Distributionsweg für Publikationen im Lande. Also von daher kommt so einem Treffen einfach eine ganz immense Bedeutung zu. In diesem Jahr wollen wir es ein bisschen größer fassen, dass wir auch Autoren aus dem Exil einladen, afghanische, damit es eben in Dahir und Paschtu bleiben kann. Aber der Horizont erweitert wird, damit Außenperspektiven reinkommen. Und es soll eben nicht nur ein Leseevent sein, wo die Autoren aus ihren Werken vortragen können, sondern wo es auch Raum gibt für Podiumsdiskussionen, wo Autoren über die relevanten Literaturfragen jetzt im Augenblick diskutieren. Also welche Rolle spielt Literatur in dieser Postkonfliktsituation? Welchen Beitrag können Autoren leisten zur Neubestimmung von Werten und so weiter und so fort?
Und wir haben jetzt die afghanischen Autoren so ihre, sagen wir mal, literarische Identität bestimmt, also bei dem letzten Treffen zum Beispiel?
Die vorherrschenden Formate sind natürlich Lyrik und Kurzgeschichte. Kaum einer schreibt einen Roman. weil ja nichts, fast nichts verlegt wird. Und weil ja auch die Energien nicht reichen, weil ja jeder so in die Organisation seines täglichen Überlebens involviert ist, dass er keine Energien freisetzen kann, um einen großen Roman zu entwickeln oder auch zu schreiben. Also Kurzgeschichte und Gedicht sind die dominierenden Formen. Der ein oder andere schafft es, seine Arbeit im Eigenverlag zu veröffentlichen, indem er es irgendwo in Pakistan drucken lässt. Da hat er seine 500 Exemplare, die er in seinem Freundeskreis verteilt, aber eben nicht flächendeckend, weil es eben keine Distributionswege gibt. Ne? Hm. Und ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit sie literarische Vorbilder haben, weil ich nicht weiß, wie belesen die Autoren sind. Oder ob es einfach nur ein kreativer Prozess ist, der in ihnen abläuft, ja, und der seinen Ausfluss sucht.
Hm. Also, dass man so von einer oralen Kultur sprechen könnte?
Naja, das Geschichten erzählen gehört sicher dazu, aber ich glaube nicht, dass das sozusagen der Humus ist, auf dem die jetzigen jungen Autoren schreiben. Ne?
Also Sie berufen sich nicht auf die Geschichtenerzähler-Tradition?
Eher nicht, ne, auf Rumi vielleicht, ich meine, wenn Sie in den Bereich Lyrik gehen, aber das ist schon ziemlich hochgegriffen.
Ja. Und also sind dann in dem Sinne drei Schwerpunkte Theater, Film und Literatur.
Genau, dann kommt der Bereich Musik, wo wir uns gar nicht engagieren. Es gibt hier in Kabul die Foundation for Culture and Civil Society, die sich sehr um die Wiederbelebung der Musikszene bemüht hat. Das ist ja auch eine nicht notierte Musik hier, wo eben in der Taliban-Zeit in den 7,5 Jahren nichts weitergegeben wurde, oder so gut wie nichts weitergegeben wurde in Afghanistan, weil die Meister nicht konzertieren durften, Unterricht allenfalls heimlich stattfand, war da ein großer Nachholbedarf. Hm. Da können wir aber, glaube ich, aus Deutschland keinen wesentlichen Beitrag zu leisten, weil die Musik hier völlig diesem Kulturkreis verhaftet ist. Ja. Und hier muss auch Afghanistan nach meiner Meinung viel stärkere Kontakte zu Pakistan und zu Indien suchen. Mhm. Wenn es um die Wiederbelebung der afghanischen traditionellen Musik geht. Ne? Mhm. Und wenn Sie hier ein bisschen Radio hören, werden Sie auch merken, dass auch im Pop-Bereich die westliche Musik so gut wie keinen Einfluss spielt. Das, was hier im Pop-Bereich in den Radiosendern und auch im Fernsehen gespielt wird, sind weitestgehend indische und iranische Popmusik. Ne? Mhm. Das ist aber auch okay so. Es ist ja gut, wenn es da auch ein Gegengewicht gibt zu so einer Globalisierung von amerikanischer Popmusik. Ne?
Ja. Ja, jetzt gerade, also für das Goethe-Institut könnten ja auch Hip-Hop-Projekte interessant sein. Also gesprochene Literatur, wenn man es nur will, mit Musik verbunden, aber es scheint so eine Hip-Hop-Kultur nicht auf der Straße.
Nein, wir haben so ein Projekt gemacht, mal mit Schülern der Armani-Schule, weil wir dachten, das ist vielleicht für die auch ein anderer Zugang zur deutschen Sprache. Das war auch ganz nett, was da rausgekommen ist. Aber es ist schon ziemlich aufgesetzt. Ne?
Ja.
Also es ist eine Kultur, die es hier nicht gibt, die von außen herangetragen wird, und weil wir dachten, aha, das funktioniert anderswo, warum soll es hier nicht auch funktionieren?
Also die Schüler auf dem Schulhof fangen nicht an zu rappen.
Nein, überhaupt nicht. Es ist natürlich auch, Sie haben hier eine Generation von Leuten, die auch von jungen Leuten, die viel Schlimmes erlebt haben, was wir uns gar nicht vorstellen können, die aber mit Sicherheit keine Kindheit erlebt haben, ja? In unserem westlichen Sinne, in der Spielen und weiß nicht, Fantasie und wie auch immer eine Rolle spielen. Also von daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn die kreativen Potenziale hier noch immer ziemlich verschüttet sind. Ja? Hm. Ich habe den Bereich der bildenden Kunst noch nicht erwähnt. Ja. Das wäre so die letzte Kultursparte, wo wir auch nicht sehr engagiert sind, weil wir das Gefühl haben, dieser Bereich ist extrem dominiert durch ein hier vorherrschendes Bildungs- und Lernsystem, nämlich vorstellen, präsentieren und kopieren. Ja. Was ich in der Fakultät der Schönen Künste hier und in Herat, das sind die beiden einzigen, gesehen habe, zeigt kaum Ansätze von Kreativität. Das geht alles in den Bereich von Reproduzieren von Vorgaben, also in dem Bereich, wenn Sie so wollen, Kunsthandwerk. Ja, das wird dann trainiert, aber die Entwicklung von eigenständigen Handschriften in der Malerei, in der Bildhauerei, wird in diesem Bildungssystem nicht gefördert. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Zugang zu der Bereich der Förderung von kreativen Talenten und Fantasie extrem wenig Raum eingeräumt war. Und das ganze Bildungssystem ist ja auch so angelegt, dass es gar nicht gefördert werden kann. Ja? Sind Sie hier zur Schule gegangen?
Ich bin nicht hier zur Schule
okay.
gegangen.
Sie haben schlecht ausgebildete Lehrer, die ihr Programm haben, das sie runterspulen, das sie vortragen, oft vorlesen, dass dann die Kinder oder die Lernenden ausschreiben müssen, das geht ja an der Universität genauso, und genauso wiedergeben müssen. Es ist kein Raum für kritische Distanz, für Reflexion, für eigene Gedanken. Ja. Und das ist natürlich in einem Bereich wie die Bildung oder die schönen Künste tödlich. Wenn dann noch hinzukommt, dass in dem Zulassungsverfahren zur Universität die Leute den Fachbereichen zugewiesen werden, je nach ihrem Resultat in der Eingangsprüfung, dann ist klar, dass da am Ende nicht viel rumkommen kann. Also alle Studenten, die studieren wollen, machen die gleiche Uni-Aufnahmeprüfung. Wenn man darin viele Punkte hat, kann man in Anführungszeichen schönen Fakultäten wie Jura, Medizin, Wirtschaft, sind es nicht ganz so viele Punkte, aber immer noch die Bereiche, weiß ich nicht, Sprachen, Literatur, und sind es wenig Punkte, bleiben noch die Bereiche Fakultät der schönen Künste oder Landwirtschaft. Das heißt, bei der Aufnahme in die Fakultät der schönen Künste spielen Begabung und Potenziale keine Rolle. Keiner muss eine Mappe einreichen oder muss irgendwelche Qualifikationen mitbringen. Mhm. In anderen Worten, für die meisten Studenten in der Kunstfakultät ist der erste Tag des ersten Semesters die erste Begegnung mit der Kunstsparte, mit der Kultursparte, die sie nun studieren wollen oder müssen oder sollen. Ja. Und von daher ist auch klar, dass da, also in Kombination mit den anderen Faktoren, schlecht ausgebildete Lehrer, ärmliche Ausstattung der Fakultät, dass da dann auch in 4 Jahren sich nicht viel entwickeln kann. Und wir sind gerade dabei, mit der Fakultät der schönen Künste an einem neuen Curriculum zu arbeiten, weil wir realisiert haben in der Zeit, seit wir wieder hier sind, also seit Ende 2002, dass die Hochschullehrer, ich will nicht sagen verzweifelt, aber doch orientierungslos vor einer Situation stehen, wo sie gar nicht wissen, was sie vier Jahre lang mit den Studenten machen sollen, von wo nach wo sie die hinbringen sollen, für welche potenziellen Arbeitsmärkte sie Leute ausbilden sollen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, ehe wir da noch weitere Workshops in Malerei und Bildhauerei anbieten, die alle nur punktuell sind, ja, machen wir mit euch jetzt über 2 Jahre lang Curriculumentwicklung. Mhm. Unser Partner ist da die Akademie für Künste an der Universität Mainz, weil die einen Schwerpunkt hat auf der Kunstlehrerausbildung, weil wir uns vorstellen können, dass eben dieses Berufsfeld Kunstlehrer im Sekundarschulbereich oder auch im Primarschulbereich ein interessanter Arbeitsmarkt für Absolventen dieser Fakultät sein könnte, haben wir eben diese Partnerschaft begründet mit den Kollegen aus Mainz. Das ist ein sehr mühsames Geschäft, weil es um theoretische Reflexion geht. Das sind unsere afghanischen Partner überhaupt nicht gewohnt. Und weil es sehr sprachlich ist. Es muss eine präzise Sprache sein im Curriculum. Es geht aber eben in Drittsprache mit schlechter Übersetzung. Ja. Die Kollegen aus Mainz sprechen Englisch. Wir haben hier dann Übersetzer, die aber in der Regel auch nicht sehr gut Englisch sprechen, ja, und dann von der Materie auch nicht viel verstehen. Und das muss man am Ende zusammenbringen. Das ist ein langer Prozess. Also solche Diskussionsrunden dauern länger, weil es immer sprachlich hin und her geht, mit vielen Nachfragen verbunden ist und Präzisierung. Aber wir sehen schon, es gab jetzt 2 Workshops, wir sehen schon, dass da ein Reflexionsprozess eingesetzt hat. Mhm. Allein schon die Tatsache, dass die Mainzer Kollegen, den Kabuler Kollegen gesagt haben, dass es eben in Deutschland an der Akademie ganz üblich ist, den Leuten schon im ersten Semester freie Aufträge zu geben. Ja? Dass sie das Thema selber sucht und dann ein ganzes Semester lang alleine daran arbeitet. Das war für die am Anfang undenkbar. Was ist dann die Rolle des Lehrers? Der muss dir noch zeigen, wie es geht. Ja? Das ist eben so. Und dass es im Kunstbereich anders ist, das war also für alle Hochschullehrer wie ein Aha-Erlebnis. Das sind so die Felder, wo wir relativ aktiv sind. Es ist klar, dadurch, wenn Sie sich nur vorstellen, dass sowas wie die Universität Kabul 10 Jahre lang so gut wie nicht funktionierte. Ja? Da fehlen 2 Generationen von Hochschulabgängern. Und da können wir auch mit noch so vielen Workshops nicht gegen anhalten. Ja? Workshops ist ja immer nur eine punktuelle Qualifizierung.
Ja.
Wenn da aber gar keine Grundlage ist, dann wird es immer eine sehr stromlinienförmige Geschichte bleiben.
Ja.
Aber so ist es. Daran können wir nichts ändern. Wir können nicht Studiengänge hier finanzieren. Ja? Aber wir können uns, indem wir uns auf bestimmte Themenfelder beschränken und uns da langfristig engagieren, da zumindest doch eine schmale Kompetenzschiene aufbauen.
Hm.
Und das ist so unser Ansatz. Ne? Deshalb werden Sie ja auch keine Massenveranstaltung bei uns finden, weil dafür ist überhaupt kein Geld da. Programme zu machen, die sich an ein nicht spezifisches Publikum richten, nur um Spaß und Unterhaltung zu bringen. Sondern wir verwenden fast alle unsere Mittel für Kapazitätsbildung, also für Workshops in erster Linie, die sich an Kulturprofis richten, egal auf welchem Niveau die sind. Ne?
Hm. Klar. Ja, eine afghanische Reise. Zuerst das Gespräch mit Roger Willemsen, dann mit Nadia Karim, anschließend Uta Gerhardt über die Soziologie der Stunde Null in Deutschland und eben dem Irakkrieg. Und zum Schluss Norbert Spitz vom Goethe-Institut in Kabul, der dort eben über kulturelle Aufbauarbeit und Kapazitätsbildung gesprochen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft mit einem Hinweis auf eine Veranstaltung von Leonhardi Kulturprojekte. Das ist auch im Internet unter leonhardikulturprojekte.org zu finden. Und zwar Young Kabul Art wird ausgestellt. Rawa Umarzad ist eingeladen aus Afghanistan, hier die ersten Fotoarbeiten auch von Studierenden zu zeigen und Videoarbeiten aus Afghanistan. Eröffnung ist am 18. Juni in Großkaben im Park. Und es findet auch ein Künstlergespräch statt mit Rawa Umarzad im Frankfurter Kunstverein am 23. Juni um 19 Uhr. Weitere Informationen unter www.leonhardikulturprojekte.org. Okay, am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Bis dann, ciao.